Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
Baruch atah Adonai.
Gepriesen sei der Herr.
Eloheinu melech haolam.
Unser Gott.
Shehechelelanu vekiyamanu vehigyanu lazman.
Dass wir heute hier sein können.
Der Bundespräsident durfte heute in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel eine Rede halten. Wie ist sie bei der Schriftstellerin Olga Grasnowa angekommen? Außerdem gibt's Antworten auf die Fragen, wie inszeniert Robert Wilson ein Oratorium und wie steht ein großes chilenisches Theaterfestival in Zeiten des Aufruhrs da? 75 Jahre ist es her, dass die Überlebenden aus dem KZ Auschwitz befreit worden sind. Nach 75 Jahren durfte heute zum ersten Mal das deutsche Staatsoberhaupt in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sprechen.
Der industrielle Massenmord an 6 Millionen Jüdinnen und Juden, das größte Verbrechen der Menschengeschichte. Es wurde von meinen Landsleuten begangen. Der grausame Krieg, der weit mehr als 50 Millionen Menschenleben kosten sollte. Er ging von meinem Lande aus.
Klare Worte von Frank-Walter Steinmeier, eine historische Rede, in der er sich natürlich bedankt hat für die Versöhnung und trotzdem beladen bleibt mit historischer Schuld. Aber der Bundespräsident hat nicht nur über die Vergangenheit gesprochen.
Die bösen Geister zeigen sich heute in neuem Gewand. Mehr noch, sie präsentieren ihr antisemitisches, ihr völkisches, ihr autoritäres Denken als Antwort für die Zukunft, als neue Lösung für die Probleme unserer Zeit. Ich wünsche, sagen zu können, wir Deutsche haben für immer aus der Geschichte gelernt. Aber das kann ich nicht sagen. Unsere Zeit ist nicht dieselbe Zeit. Es sind nicht dieselben Worte, es sind nicht dieselben Täter, aber es ist dasselbe Böse. Und es bleibt die eine Antwort.
Nie wieder.
Was Frank-Walter Steinmeier heute in Yad Vashem gesagt hat, bis auf wenige Sätze in Englisch, in wiederum deutscher Übersetzung, hat auch die Schriftstellerin Olga Grasnowa gehört. Ihre jüdische Großmutter war vor den Nationalsozialisten nach Aserbaidschan geflohen. 1996 kam die Enkelin nach Deutschland. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Passage ist für Sie die wichtigste?
Ich fand es sowieso, das ist eine großartige Rede, aber auch eine verzweifelte Rede. Die erste Passage war sehr wichtig, weil sie natürlich nochmal sehr deutlich zeigt, dass es eine deutsche Verantwortung gibt. Und wir sind mittlerweile 75 Jahre nach dem Holocaust so weit, dass die Verantwortung auch wieder abgesprochen wird, auch im Deutschen Bundestag. Aber dennoch finde ich das bemerkenswert, dass Steinmeier auch so deutlich auf die deutsche Gegenwart eingeht.
Ist das das Verzweifelte? Denn er hat ja gesagt, Deutschland bekämpft den Antisemitismus, aber es bleibt dasselbe Böse. Ist das das Verzweifelte, was Sie gerade meinten?
Vielleicht, aber es sagt auch, dass 75 Jahre Gedenken in Deutschland uns gar nicht dahin gebracht haben, wo wir schon längst hätten sein sollen. Das ist auch das, was Steinmeier sagt. Das Böse ist immer noch da, das Böse hat sich nicht verändert. Es hat natürlich eine andere Gestalt angenommen, aber die Strukturen sind noch immer da. Wir sprechen zwar in Deutschland immer sehr viel über das Gedenken, aber selten über die Strukturen, die uns auch immer noch dahin führen.
Naja, es ist ja nicht nur Gedenken, es ist doch auch Aufarbeitung.
Ja, absolut. Der Weg, den die deutsche Aufarbeitung genommen hat, der eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber trotzdem ist der Weg vor allem in den letzten Jahren schon fast kurz zum Scheitern. Und das ist auch gerade das Schöne, dass diese Rede so deutlich war und eigentlich zu einem sehr guten Zeitpunkt kommt. Aber vielleicht wäre es auch gut, wenn man die Rede genauso gut vor 10 Jahren hätte halten können.
Ja, müsste denn aus dieser Rede nun in Deutschland etwas folgen oder bleibt die Rede an den Ort und an das Gedenken gebunden?
Es müsste definitiv was folgen, aber ich fürchte, es wird sich nichts ändern. Die Rede war, wenn man sie schon bei den ganzen Nachrichtenportalen anschaut, wie bei Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung oder nur die Zeit, das war ganz kurz ganz oben bei den Tagesthemen und jetzt ist es schon wieder verschwunden. Es ist zwar eine wunderschöne Rede, die wird vielleicht auch eine ganze Weile lang nachhallen, aber leider ist sie gar nicht so nachhaltig.
Was ist für Sie daran wunderschön gewesen?
Das ist deutlich wahr. Wunderschön ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber es ist auf jeden Fall.
Sie als Schriftstellerin werden bei dem Wort wunderschön natürlich sofort angesprochen, was Sie damit meinen.
Der Redenschreiber hat auf jeden Fall eine sehr gute Arbeit geleistet. Eine gut konzipierte Rede einfach von dem schriftstellerischen Punkt aus gesehen. Mein Vater war buddhistischer Redenschreiber, deswegen freue ich mich immer, wenn jemand eine sehr gute Rede hält. Aber es ist halt trotzdem eine politische Rede und dabei bleibt es. Es wurde über die Vergangenheit gesprochen, es wurde über die Gegenwart gesprochen, aber es ist trotzdem keine Rede, die unbedingt auf die Zukunft verweist. Es wird zwar über die Verantwortung gesprochen, aber das ist nicht so, dass der Bundespräsident uns jetzt einen Vier-Punkte-Plan vorgestellt hat, was in Deutschland passieren muss, damit die gegenwärtige politische Lage besser wird. Aber das ist auch nicht seine Aufgabe als Bundespräsident.
Haben Sie in dieser Rede was vermisst?
Nicht unbedingt. Das Problem ist, ich vermisse die politischen Handlungen. Also grundsätzlich, mir fehlt eine politische Agenda, die dazu führt, dass man sich tatsächlich mit dem Antisemitismus und mit dem Rassismus in Deutschland strukturell auseinandersetzt. Mehr Aufklärung in der Bevölkerung, dass es vielleicht auch auf eine bessere und geschicktere Art gemacht wird, als jetzt der miserable Versuch vom Zentrum für politische Schönheit.
Glauben Sie, dass es an einer ausreichend schulischen Bildung fehlt?
Ja. Aber das war auch schon zu meiner Schulzeit, ehrlich gesagt, bei weitem nicht ausreichend. Es wird zwar immer so getan, dass wir so wahnsinnig viel in den Schulen über Auschwitz und den Holocaust sprechen würden, aber ich habe das Wort Holocaust während meiner gesamten Schulzeit ein einziges Mal gehört. Und das war im Deutschunterricht. Aber ich glaube auch, dass die Lehrer, was das Thema Antisemitismus und Rassismus angeht und nicht nur, was den Holocaust angeht, wir müssen sie besser schulen. Viel mehr dafür sensibilisieren, was auch tatsächlich im Klassenraum vorgeht und welche gesellschaftlichen Mechanismen es gibt. Und ich glaube nicht, dass es im Lehrplan ausreichend vertreten ist.
Sie haben gesagt, Sie finden, man hätte diese Rede auch schon vor 10 Jahren halten können. Ist das jetzt dem guten Redenschreiber zu verdanken und überhaupt gar nicht der Person von Steinmeier? Hätte es vor 10 Jahren an dieser Stelle, wenn es denn erlaubt gewesen wäre, eine ähnliche Rede geben können?
Hätte bestimmt. Aber ich glaube, so eine Rede ist nicht unbedingt nur an den Ort gebunden. Also man hätte auch die Rede vor 10 Jahren irgendwo anders halten können. Jemand anders, der nicht unbedingt Steinmeier ist, hätte die Rede niemals in der Traste gehalten. Und das halte ich Steinmeier zugute. Aber man hätte auch deutliche Worte vor 10 Jahren finden können. Die gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland, das ist nichts, was auf einmal hochgekommen ist, sondern es ist, glaube ich, sehr viel, was tatsächlich schon sehr lange unter der Oberfläche gegärt ist. Und heute sind wir so weit, dass wir einfach nicht mehr die Augen davor verschließen können. Seit dem Angriff auf die Synagoge in Halle am Yom Kippur hat uns gezeigt, dass sowas auf jeden Fall möglich ist, auch in Deutschland. Aber das haben uns schon die NSU-Morde gezeigt, das hat uns auch der Mord in Kassel gezeigt. Und ich habe das Gefühl, die Bereitschaft zum Morden nimmt zu, auch weltweit. Das macht mir Angst.
Keine Optimistin ist die Schriftstellerin Olga Grasnova. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit heute Abend.
Vielen Dank Ihnen.
Die Kultur vom Tag. Zum zweiten Mal macht sich Rolando Villazón über Mozart her, als Chef der Salzburger Mozartwoche, die heute mit Händel begonnen hat. Warum Händel? Warum der Messias? Weil Wolfgang Amadeus das Oratorium ein knappes halbes Jahrhundert nach der Uraufführung für einen privaten Auftraggeber neu arrangiert hat, die Bläser hatten es ihm angetan. Dazu kam ein deutscher Text, heute Abend also das Köchelverzeichnis 572 mit dem Bachchor Salzburg. Aus Mozarts Version von Georg Friedrich Händels Messias, Marc Minkowski dirigierte seine Musicien du Louvre, Jörn Florian Fuchs in Salzburg. Als Regisseur wurde Robert Wilson engagiert. Ich bin gespannt, was er ausgerechnet mit einem Oratorium macht.
Er macht damit das, was er seit langer Zeit ja schon tut, nämlich ein assoziatives Bildertheater, das nicht eine Geschichte erzählt. Es ist ja in den letzten Jahren doch ziemlich stark in Mode gekommen, dass man Oratorien, auch übrigens vor allen Dingen den Messias von Händel, dass man ihn deutet, dass man eine Geschichte erzählt, eine Erlösungsgeschichte oder auch einen politischen Befreiungskampf. All das habe ich da schon erlebt. Und das ist natürlich eine Herangehensweise, für die Wilson gar nicht steht, sondern da geht es eben um die reine Ästhetik oder den Ästhetizismus, diese kühlen Farben, auch eine Schwarz-Weiß-Bühne, die man immer wieder sieht und dann dieses blaue Licht in verschiedenen Schattierungen. Also die einschlägigen Elemente, die sind heute Abend auch über diese knapp 3 Stunden zu erleben.
Und der Chor und die 4 Sängerinnen und Sänger gingen in dem Ganzen nicht verloren?
Die gehen nicht verloren, weil sie integraler Bestandteil dieser Inszenierung sind, die eben eigentlich eine große Skulptur letztendlich ist. Wir haben einen Kasten mit Neonröhren an den Seiten und gelegentlich kommen dann Objekte vom Bühnenhimmel herab. Das sind mal Äste, das ist ein Baum, der sich am Schluss dann zum Finale umdreht, sodass man die Wurzeln hat, die nach oben zeigt und der eigentliche Baum zeigt dann nach unten. Es gibt sehr, sehr schöne Bilder, etwa ein Nachen, auf dem eine Sängerin dann über die Bühne regelrecht zu schweben scheint, weil da viel Bühnennebel noch dabei ist. Es gibt auch ein bisschen humorvolle Momente fast, so ein kleines bisschen Ironie, vor allen Dingen dann im dritten Teil dieses Oratoriums. Auf der einen Seite ist es also, gibt es diese Möglichkeit, was ja in guten Wilson-Produktionen so ist, dass man einfach eine Grundlage hat, eine bildliche Grundlage, um eben auch assoziieren zu können und eben sehr genau zu hören, weil es nicht weiter stört, sondern weil es einfach schöne Bilder gibt. Auf der anderen Seite ist das Problem, gerade in dem ersten Teil, dass manches dann doch sehr konkret ist. Da ist zum Beispiel eine Figur, ein Mann ohne Kopf, der einen Hummer an seiner Seite hat, den er offensichtlich spazieren geführt hat. Ein völlig rätselhaftes Bild. Und Wilson sagte auch in diesem Fall im Vorfeld, ja, es geht ja nicht darum, eine Geschichte zu erzählen. Jeder soll sozusagen frei assoziieren. Und das gelingt aber nicht, wenn es sozusagen ganz konkrete, verrätselte Bilder gibt, weil man dann doch immer versucht, eine Geschichte zusammenzufügen, die es aber nicht gibt, die eben nicht erzählt werden soll. Und noch dazu gibt es beim Chor ein paar unpräzise Einsätze, auch szenisch, auch gestisch, immer wieder, sodass das den Abend als Ganzes etwas schmälert, wobei ich sagen muss, gerade so das letzte Drittel ist dann doch sehr, sehr stark, sehr, sehr intensiv.
Dann wenden wir uns doch jetzt einfach der Musik zu. Händels Messias haben Les Musiciens du Louvre schon eingespielt. Mozarts Variante, das ist, glaube ich, eine Premiere, eine gelungene.
Ja, und das liegt auch ganz vor allem daran, dass Mark Minkowski, der auch in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen schlampig war, da habe ich Händel, Haydn etc. gehört, das grenzwertig war, weil er ja so ein emphatischer Musiker ist, der auch nicht die genaue analytische Zeichengebung irgendwie beherrscht, sondern das Ganze auch manchmal sehr laufen lässt. Und diese Eruption, die man da immer wieder hatte, das war also auch bei diesem Orchester zum Teil ein Problem. Das ist heute ganz anders. Das mag eben auch an dieser kühlen Bühnenästhetik liegen, dass das Minkowski und den Musikerinnen und Musikern sehr, sehr liegt. Das ist ein fein durchgestalteter, sehr, sehr klangvoller, raumgreifender Händel-Mozart-Klang heute gewesen. Es ist ja gar nicht so viel von Mozart im Übrigen hier verändert worden. Also Klarinetten ist das Wesentliche. Die Instrumente gab es bei Händel nicht. Die sind hier sehr, sehr im Vordergrund. Die hat Mozart gleichsam eingeführt hier. Und ansonsten gibt es ein paar Umstellungen, ein paar Fokussierungen, aber es ist, wenn man so will, wenn man sagt, eine Mozart-Woche und es wird nur Mozart gespielt, ist es so eine kleine, nicht uncharmante Mogelpackung ein bisschen. Ein Satz zum Chor, da hatten Sie gesagt, der Bach-Chor in Salzburg, das ist eine witzige Assoziation, den hätte ich gerne gehört heute. Es war allerdings der Philharmonia-Chor aus Wien unter Einstudierung von Walter C.
Dann war das Programmheft schon veraltet.
Das Programmheft hat sozusagen eigentlich wahrscheinlich das Positive geschrieben, was wir gerne gehört hätten heute. Und dann ist es doch der Philharmonia-Chor gewesen, denn der war ein bisschen sehr wackelig und hatte Intonationsprobleme, finde ich. Sängerisch ist vor allen Dingen Wiebke Lehmkuhl, Altistin, und auch Richard Croft als Tenor. Das waren 2 starke Stimmen, die auch diese Gestik von Wilson sehr, sehr gut umgesetzt haben. Minimalistische Handbewegungen, Gesichtsbewegungen etc. Während dann Elena Zalagova und José Cocalosa, die beiden anderen Sänger, nicht ganz so harmonierten. Also da ist auch das Problem, dass man bei Wilson eben die totale Präzision braucht. Und wenn da die Solisten oder auch eben der Chor, wenn das nicht ganz harmoniert, wird es schnell ein bisschen unfreiwillig komisch und verwackelt. Und das gab es eben an der einen oder anderen Stelle heute auch ein bisschen, sodass ich in der Pause, muss ich sagen, da war ich also sehr skeptisch, aber es ist kein Ganzes raus geworden, aber letztendlich doch eine Bilderflut und auch ein Abend, der letztendlich dann doch funktioniert hat.
Obwohl, da ist noch Luft nach oben, das war zu hören. Jörn Florian Fuchs über Händels Messias in Mozarts Arrangement, dirigiert von Mark Minkowski und für die Salzburger Mozartwoche von Robert Wilson zur Eröffnung in Szene gesetzt. Theater, Tanz, Performance, wer sich in diesen Gewerken bewegt und in Chile lebt, der konnte sich auch in diesem Jahr für Santiago Amil bewerben, weshalb Peter Brook, Christoph Martaler und Pina Bausch auch schon dabei waren. Die Ausgabe 2020 oder 2020 läuft gerade, wo doch nicht nur in Chile wütende Menschen gegen Armut und Korruption auf die Straße gehen. Susanne Burkhardt ist in Santiago und stellt sich deshalb eine Frage.
Kann man feiern, wenn die Gesellschaft in einer tiefen Krise steckt? Das fragten sich viele der KünstlerInnen, die zu einem der wichtigsten internationalen Theaterfestivals Lateinamerikas im Januar kommen sollten. Die Antwort war klar, nein. Und ja, also beschloss Festivalleiterin Carmen Romera Guerrero nach 27 Jahren das Festival Santiago Amil erstmals umzubenennen.
Santiago Amil, that we call Santiago Amil not festival anymore, Santiago Amil.
Wir nennen Santiago Amil nicht mehr Festival. Wir haben entschieden, das zu ändern. Die Künstler haben gesagt, wir können nicht feiern, wir sind in einer Krise. Aber das Theater ist Teil der Gesellschaft und damit auch der Krise. Also findet das Treffen statt, nur wir nennen es nicht Festival.
Nur 2 Tage, nachdem Carmen Romera Guerrero im Oktober vergangenen Jahres ihr fertiges Programm vorgestellt hatte, begannen die Proteste in Santiago de Chile, ganz in der Nähe von Hotels und Spielorten. Die U-Bahn-Station am Plaza de la Dignidad, dem Zentrum der Demonstration, wurde für ein Jahr geschlossen, das Hotel Crown Plaza als Unterkunft für die Gäste zu riskant. Das Ganze eine Herausforderung für das Team. Kurzerhand wurden wegen der abendlichen Ausgangssperren Veranstaltungen in den Nachmittag gelegt und mehr Produktion bei freiem Eintritt angeboten, nicht nur an den Theatern, sondern in Wohnvierteln und Nachbarschaftszentren.
Es geht auch darum, die Zugänge zur Kunst zu demokratisieren. Das ist gerade sehr wichtig in Chile, denn wir fordern eine neue Gesellschaft und wir sind froh, dass die Künste daran mitwirken. Als wir das Programm vorgestellt haben, fand hier nichts statt. Alles war geschlossen.
Noch immer sieht das Viertel um den Plaza de la Dignidad, den inoffiziell sogenannten Platz der Würde, so aus, als wäre es seit Jahren nicht mehr bewohnt. Geschäfte sind geschlossen, Häuser von Graffitis übersät. Die Wut auf Präsident Piñera und die brutale Gewalt von Militär und Polizei ist überall spür- und lesbar. ACAB, die Abkürzung für All Cops Are Bastards, steht an jeder zweiten Häuserwand. Unvorstellbar, dass dieses Viertel noch vor 4 Monaten lebendig und modern war. Doch die Krise der Gesellschaft ist auch eine Chance für das Theater.
Egal zu welcher Performance du gehst bei diesem Festival, jeder spricht über die Demonstrationen. Alles bekommt einen neuen Sinn. Shakespeare, griechische Antike, aber auch die zeitgenössischen chilenischen Arbeiten. Unser Leben steckt in all diesen Performances. Die Leute lesen es aus den Arbeiten heraus. Plötzlich wird alles anders gesehen.
The people make new sense of all the performances that we are presenting.
No somos Chile. No somos chileno. Somos mapuche.
Eine Vorstellung von Mapuche beispielsweise, einem indigenen südamerikanischen Volk, in der verhandelt wird, ob ein gewaltsamer Kampf sinnvoll sei oder eben nicht und ein eigener Nationalstaat erstrebenswert, löst unweigerlich Gedanken an aktuelle Ereignisse aus. Chilenische Zuschauer werden sicher auch die neue Arbeit des jungen Theaterregisseurs Anto Romero Nunes, die an diesem Freitag uraufgeführt wird, anders sehen als später die Besucher im co-produzierenden Theater Heidelberg. Ein internationales Gemeinschaftswerk wird diese Neuinterpretation der Zauberflöte nur.
Es gibt kein Mozart und es gibt keinen Schikaneder,
sagt Nunes, der in Deutschland aufgewachsen, aber dessen Mutter Chilenin ist. Das Libretto für seine Zauberflöte stammt von einem der interessantesten chilenischen Theaterautoren, von Guillermo Calderón, die Songs von Julieta Venegas, einem Popstar in Lateinamerika. Und da die Texte parallel zu den Proben entstehen, fließen die Proteste ganz natürlich mit ein.
Während das hier alles los war, hat er geschrieben und da musste das ja wie einfließen. Ohne dass man jetzt da die ganze Zeit politisch belehrt wird, sondern eigentlich geht es die ganze Zeit nur um die Fantasien eines 7-jährigen Mädchens. Und wer es nicht kennt, wem das hier in Chile nicht passiert, der wird eine ganz andere Geschichte einfach sehen, als das, was die Leute mit der Protesterfahrung sehen. Also hier wird keiner belehrt, fürs Theater irgendwie auch nicht da.
Theater als Trost, als Ort der Selbstvergewisserung oder Flucht, als Diskussionsraum und Treffpunkt. All das findet sich beim Santiago Amil. Und wie ist der Blick in die Zukunft? Anto Romero Nunes.
Ich glaube nicht, dass sich hier irgendwas ändern wird.
Auch weil viele Menschen so arm sind,
dass sie sogar für einen Hungerlohn auf ihr eigenes Volk schießen. Und man merkt es nicht, weil sie alle iPhones haben. Und das weiß ich gar nicht, ob sich das ändern lässt, weil die Hälfte der chilenischen Bevölkerung checkt gar nicht, was los ist.
Festivalleiterin Carmen Romera Cuero dagegen bleibt hoffnungsvoll.
Das alles erinnert an unser Trauma der Diktatur. Ich konnte meine Kinder nicht abhalten davon, zu den Demonstrationen zu gehen, nur weil das gefährlich ist. Es geht nicht, Angst zu haben. Das ist gerade Thema. Wir müssen uns ändern, weil wir eine Demokratie sind. Das geschieht auf der Straße. Viele sind dafür gestorben. Die jungen Leute fürchten die Polizei nicht. Sie sind da und werden da bleiben. Ich weiß nicht, wie es enden wird. Aber ich muss optimistisch sein, was die Zukunft angeht. Im Parlament gibt es eine neue Generation, in die ich alle Hoffnung setze. Eine Gruppe mit frischen Ideen. Vielleicht schaffen die es, einen Dialog zu beginnen.
They have a new way to express, they have new ideas, they are there to create this dialogue.
Santiago Amil in Chile, Susanne Burkhardt berichtete, und jetzt geht es weiter mit Christine Weber.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
Die Stadt Berlin hat eine Kommission eingesetzt, um Vorwürfe gegen die staatliche Ballettschule zu untersuchen. Laut Senat soll sie feststellen, ob das seelische und körperliche Wohl der Schüler unzureichend geschützt wurde. Dem Rundfunk Berlin-Brandenburg liegen Dokumente und Aussagen vor, die drillartige Ausbildungsmethoden und Überlastungen der Schüler beschreiben. Thorsten Mandalka.
Die Eliteschule soll womöglich gegen Jugendschutzregeln verstoßen haben. Auf Verletzungen und Erkrankungen sei kaum Rücksicht genommen worden. Ehemalige Schülerinnen beklagen Essstörungen, extreme Erschöpfung, eine sexualisierte Sprache und sogenanntes Bodyshaming. Sogar bisher unbewiesene Gerüchte über sexuelle Übergriffe einer Lehrkraft werden seit Monaten diskutiert. Es herrsche eine Kultur der Angst, heißt es in einem Papier, das von rund 2/3 der Mitarbeiter unterzeichnet wurde.
Das Badische Landesmuseum in Karlsruhe muss eine geplante Ausstellung wegen des Iran-Konflikts absagen. Museumsdirektor Köhne teilte mit, es habe sich angesichts der aktuellen Sicherheitslage kein Versicherer für die Ausstellungsobjekte gefunden. Für die im Oktober geplante Schau, die Perser am Hof der Großkönige, hätte das Landesmuseum rund 200 kostbare Leihgaben aus iranischen Museen bekommen. Die Karlsruher wollten im Gegenzug eigene Antiken aus dem Mittelmeerraum verleihen. Laut Köhne wäre es der erste direkte Austausch eines deutschen Museums mit einer iranischen Kulturstätte gewesen. Das habe es bisher nur in wenigen europäischen Museen gegeben, darunter mit dem Pariser Louvre. Erst in der vergangenen Woche teilte das Archäologische Museum Frankfurt mit, dass es seine geplante Ausstellung mit dem iranischen Nationalmuseum in Teheran abgesagt hat. Auch in diesem Fall konnten die Objekte nicht versichert werden. Das Ensemble des Staatsballetts Berlin hat die Rücktrittsankündigung der Co-Intendanten Johannes Oehmann und Sascha Walz scharf kritisiert. In einer Erklärung des Ballettvorstands hieß es, die Tänzerinnen und Tänzer seien enttäuscht, dass sie die Leidtragenden eines dürftigen Kulturmanagements seien. Es stelle sich jetzt die Frage, wie das Ensemble mit einer künstlerischen Leitung weiter zusammenarbeiten solle, die in Kürze gehen wolle. Zu den Gründen des angekündigten Rücktritts nach wenigen Monaten sagte die Chefredakteurin der Zeitschrift Tanz, Dorian Weigmann, im Deutschlandfunk Kultur:
Ich glaube, das Problem war vielmehr, dass es innerhalb dieser Kompanie zu einer Trennung zwischen zeitgenössischen und klassischen Tänzern kam, die offenbar schon tiefgreifend war und die dann auch dazu geführt hat, dass es an der Spitze eben auch zu Reibereien kam. Und so eine Spitze muss einfach funktionieren. Insofern ist das tatsächlich ein Super-GAU. Nicht nur für Berlin, sondern für die ganze Branche.
Oehmann und Walz hatten gestern erklärt, dass sie ihre gemeinsame Intendanz Ende dieses Jahres aufgeben. Sie hatte erst im vergangenen August begonnen und wäre eigentlich erst zum Ende der Saison 2024/25 beendet.
In den Titel ihrer beiden ersten Stücke hat Marie-Louise Fleißer den Ort gesetzt, in dem sie geboren wurde, Ingolstadt. 1901 war das. Die junge Frau kam aus kleinen Verhältnissen und beschrieb die Probleme von Außenseitern in ebenso kleinen Verhältnissen. Marie-Louise Fleißer überlebte den Nationalsozialismus, dann nach einem Selbstmordversuch als unerwünschte Schriftstellerin mit einem rechtsradikalen Ehemann in einem Tabakwarengeschäft in Ingolstadt. Das Stück »Der letzte Stamm« ist an den Münchner Kammerspielen 1950 uraufgeführt worden, hat nun Premiere im Residenztheater gehabt.
Meiner Tochter täte der Wintermantel passen. Ich wäre dir schon dankbar.
Dann müssen wir erst sehen, was da ist.
Und überhaupt, die Schwester kriegt die Leiche.
Die schaut an, die möchte alles packen.
Glaubst nachher, wir brauchen kein Quant.
Dann müssen wir erst sehen, was da ist und kommen. Lass ich nix.
Ich hätte sonst die Nähmaschine im Sinn. Ist doch bloß ein alter Teufel. Ja, die Nähmaschine muss her.
Die Schwester kriegt die Leib.
Kutschen, weg die Nähmaschine, sag ich. Ich bin ein friedlicher Mensch.
Schreit's nicht so, dass man ausgerichtet wird. Schämt's euch.
Heute Abend der starke Stamm im Residenztheater in München. Christoph Leibold, Fazit, Premierenkritiker, ist zugeschaltet. Die Frau des Sattlermeisters Bitterwolf ist gestorben. Die neunköpfige Familie, wie gehört, hat sich versammelt. Viel zu holen gibt es nicht. Sind in dieser Szene die Nachkriegsjahre von Marie-Louise Fleißer noch zu erkennen?
Ja, in gewisser Weise schon. Also diese Zeit ist dem Stück stark eingeschrieben und die wird schon aufgenommen, wobei Zeitkolorit dann doch nur bedingt bedient wird, auch bäuerliches Kolorit eher so stilisiert aufgenommen wird. Ein riesiges Scheunentor trennt die Bühne in ein Drinnen und ein Draußen, ein Davor und Dahinter. Auf der einen Seite dahinter, da ballen sich Nebelschwaden und das regnet in Strömen, also eine unwirtliche Welt. Und auf der Seite, die dem Zuschauer zugewandt ist, ein abfallender Bretterboden, also schon sowas Bäuerliches, aber nackt und nüchtern und keine Bauernmöbel, also kein Realismus. Und die Kostüme, die passen dann schon so halbwegs in die Zeit. Also Robert Dölle als Bitterwolf zum Beispiel trägt so einen schlecht sitzenden, rabenschwarzen Beerdigungsanzug. Aber kein Realismus und schon gar keine irgendwie Komödienstadel-Seligkeit. Dazu ist das Stück einfach zu bös.
Bleibt es in der Inszenierung von Julia Hölscher denn so gierig und so dreist und so aggressiv, wie wir es gerade gehört haben?
Ja klar, liegt natürlich auch erstmal an dem Stück, denn erst wollen die Verwandten die Habseligkeiten und dann gibt es eine Schwägerin, Balbina, die will eben nicht nur die Leibwäsche der verstorbenen Gattin, sondern die will deren Platz einnehmen. Der Witwer selbst, der will aber dann lieber dem eigenen Sohn, die Magd Annal, das Annal ausspannen und die wiederum wittert sozialen Aufstieg. Also es ist so eine ganz feindselige Gemengelage und das inszeniert Julia Hölscher sehr konsequent, eine geradezu frostige Feindseligkeit zwischen den Angehörigen. Das Stück handelt ja auch so ein bisschen davon, dass der Mensch des Menschen Wolf ist. Nicht umsonst heißt der Mann Bitterwolf und es ist immer wieder auch von Wölfen die Rede. Und das Spannende aber ist, dass bei Fleißer diese Wölfe nicht nur ihre Raffzähne zeigen, sondern das sind irgendwie auch räudige Raubtiere. Also die kämpfen eigentlich ums Überleben. Das ist eine Welt, da muss man eben fressen, bevor man selber aufgefressen wird. Und Julia Hölscher inszeniert es sehr metiersicher im Sinne des kritischen Volkstheaters. Also anfänglich ist so ein ganz nüchterner Blick auf diese fiesen Figuren und allmählich kommt dann so eine empathischere Betrachtungsweise ins Spiel und am Schluss nimmt es nochmal eine andere Wendung, da gibt es ein ganz gallig-humoriges Finale, in dem das mündet und das schafft einen tollen Spannungsbogen.
Dass Marie-Louise Fleißer der Radikalität in Ehrlichkeit verpflichtet war, ist bekannt. Auch, dass sie eine radikal vereinfachte Sprache benutzt hat. Jetzt haben Sie gerade geschildert, was die Regisseurin so damit gemacht hat. Blieb dieses Stück dann trotzdem weit weg von Ihnen oder kam es trotzdem auch noch nah?
Naja, man braucht so ein Ohr für diese Sprache. Diese Sprache ist eigentlich verfremdet, die ist ganz zentral, aber wenn die gut gemacht ist, finde ich, dann bringt mir das das in der Verfremdung näher. Klingt vielleicht ein bisschen paradox, ist aber so, so erlebe ich das zumindest. Das ist eine Sprache, die hat nichts Gemütliches. Das ist so ein kantiges Kunstbayerisch und das ist auch eine der Stärken dieser Inszenierung. Die Sorgfalt, mit der das Ensemble dieses Idiom behandelt, die machen sich eben nicht bequem in einer naturalistischen Mundart, sondern die geben dieser Sprache eine Härte. Und das ist irgendwie kraftvoll, das ist gleichzeitig karg, passt gut zu dieser nackten Bretterbühne. Ein Beispiel einfach nochmal Robert Dölle, der diesen Sattlermeister Bitterwolf spielt. Der spielt den so, wie der heißt, als verbitterten Wolf, voller Ingrimm. Und zwischendurch kommt dann auch mal so ein grimmiger Sarkasmus gegenüber seiner Schwägerin Balbina rüber, die ihn eigentlich angeln will, aber er lässt sie abblitzen. Steckt aber in ihrem Geschäften mit drin, die macht ganz üble Geschäfte und am Schluss ist er der Gelackmeierte.
Und das erzählt etwas über Gesellschaft oder ist das einfach nochmal zu sehen, wie Marie-Louise Fleißer gedacht, geschrieben, gearbeitet, auch gelebt hat?
Es bleibt schon in ihrer Zeit, wobei diese Habsucht, kann man natürlich sagen, ist zeitlos. Ich finde aber das Spannendste ist eben nicht die Habsucht dieser Figuren, sondern eigentlich ihre Unfähigkeit, jetzt bin ich wieder bei den Wölfen, in einem Rudel sowas wie Solidarität zu finden. Und das ist, glaube ich, was uns jetzt auch heute in neoliberalen Zeiten eigentlich sehr stark fehlt. Von daher muss man das gar nicht aktualisieren. Versucht Julia Hölsch ja auch gar nicht. Die bewegt sich eigentlich im Rahmen der Aufführungskonvention. Also einen Innovationspreis wird sie mit der Inszenierung sicher nicht gewinnen. Aber das hat diese Konsequenz und diese Klarheit, mit der die diesen starken Stamm auf die Bühne pflanzt, das hat einfach große Klasse.
Ein zufriedener Kritiker, Christoph Leibold, nach der Premiere von Marie-Louise Fleißers Der starke Stamm am Münchner Residenztheater. Die nächsten Vorstellungen sind am Samstag und Sonntag. Es gibt Menschen, die Ordnung in ihrem Leben halten und es gibt Menschen, die sich von nichts trennen können. Warum ist das so? Wieso umgeben wir uns überhaupt mit Dingen? Was sagen sie über uns und über unser Leben aus? Sabine Oelze ist mit diesen Fragen ins Museum Morsbruch in Leverkusen gegangen und hat sich die neue Ausstellung angesehen.
Das ist ein Tagebuch von einem Mädchen, was über ihren Geburtstag schreibt. Das hatte ich eigentlich immer bei Geburtstag dabei. Also das sind jetzt alles noch Gegenstände, die eventuell noch irgendwie eine Chance haben. So auch Bücher wie Werde ich reich und so.
Carsten Bott steht inmitten von Kisten, vollgestopft mit Gegenständen, die andere loswerden wollten. Seit 40 Jahren sammelt der Frankfurter Künstler auf Flohmärkten oder auf der Straße Nippes, Ramsch, vieles schon etwas angegammelt. Botts sogenanntes Archiv für Gegenwartsgeschichte besteht aus Gegenständen, die 100 Jahre alt sind und aus Gegenständen jüngsten Datums. Was auf den ersten Blick nach einem messihaften Sammelsurium aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als wohlsortierte Ordnung der Dinge. Jeder Gegenstand steht symbolisch für eine Lebensphase.
Die Geburt und der Tod und die Familie und die Jugend, Schule, dann kommt gleich Sex, Familienalbum, Drogen, Feiern, dann hier Sport und hinten der Tod.
Dargestellt als Plastiktotenkopf. Der Besucher betritt Botts Installation aus Hunderten von Objekten über Holzstege. So kann er sich die Püppchen, Comichefte, Kleidungsstücke oder Fotos aus der Distanz ansehen. Botts Archiv wirft Fragen auf, die sich auch andere Künstler in der Ausstellung stellen. Warum brauchen wir so viele Gegenstände? Welche Erinnerungen verbinden wir mit ihnen? Wann ersticken wir endgültig im Müll? Und vor allem, wie kann man mithilfe der Kunst unser Verhältnis zur bunten Warenwelt auf den Prüfstand stellen? Der Niederländer Ted Noten ließ Goldringe in Acrylharz gießen. Jetzt stehen die Skulpturen in Handtaschenform auf einem Podest. Nutzlose Prestigeobjekte, viel wert und zugleich wertlos, weil sie an keinen Finger mehr passen. Die Fotoserien von Ari Versluis und Ellie Uitenbrück zeigen Kleidung als Kommunikationsmittel. Sie signalisiert, zu welcher Gruppe wir gehören möchten. Melanie Bonajos großformatige Fotos zeigen Frauen, die zwischen Bügelbrettern, Leitern, Fahrradsätteln und Stühlen feststecken. Anne Berg, Kuratorin aus Amsterdam, hat Melanie Bonajo zusammen mit 21 weiteren Künstlern für die Ausstellung im Museum Morsbroich ausgewählt.
Ihr ganzes Körper ist dann so eingeschnurrt durch alle diese Sachen. So man kann sehen, sie ist nicht froh da. Und das heißt auch Furniture Bondage. Diese sexuelle Bondage, die man hat, aber dann mit ihren eigenen Sachen. Und die Künstlerin, die sagt auch, ich habe die Idee, dass die Dinge mir bestimmen, statt dass ich die nützen kann. Ich will eigentlich weniger besitzen.
Ihre Fotos wirken beklemmend, aber auch ein bisschen lustig. Die Ausstellung bietet viele Ansätze, um über unsere Beziehung zur materiellen Welt nachzudenken. Es geht um Ökologie, um technologischen Fortschritt, um Identifikation und um die Sprache der Gegenstände. Damit packt Liebes Ding politische, kulturphilosophische und psychologische Themen an. Einen besonders verstörenden Eindruck hinterlassen die Videoarbeiten von Katharina Allhäuser. Darin geht es um das Phänomen Objektsexualität.
Also ich habe 4 Filme gemacht über Frauen, die in Beziehung sind mit einem Objekt. Das ist einmal eine Frau, die eine Beziehung hat zu einem Klaviernotenständer, eine Frau, die in das Flugzeugmodell Boeing 737-800, also in diesen Flugzeugtypen, verliebt ist, eine andere, die eine Beziehung mit einem Flipperautomaten hat und die 4., die mit einem Laptop zusammenlebt.
Sex mit einer Boeing, Kampfschmusen mit einem Notenständer. Die Beziehung zu den Dingen kann bizarre Formen annehmen. Einer, der schon in den 60er Jahren unser libidinöses Verhältnis zu Autos in Szene gesetzt hat, sei Thomas Bayerle, sagt Anne Berg.
Der hat hier in 69 schön diese Siebdrucke gemacht. Und hier sieht man dann einen Volkswagen. Und jede Pixel ist auch wieder ein Volkswagen. So, man sieht eigentlich eine Explosion von Volkswagen. Und das ist so interessant, weil im 60er Jahre gab es in Deutschland 4.430 Autos. Nur. Jetzt weißt du wie viel? 47 Millionen Autos.
Die Ausstellung Liebes Ding vereint Künstler, die unser ambivalentes Verhältnis zu den Objekten mal besorgt, mal spielerisch und manchmal auch etwas didaktisch in ihren Werken thematisieren. Kuratorin Anne Berg möchte die Besucher aufwecken. Sie sollen sich weigern, beim Konsumstumpfsinn weiterhin mitzumachen. Vielleicht mutet sie der Kunst damit etwas zu viel zu. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
In Leverkusen von Sonntag bis zum 26. April. Hans van Drotas Kulturpresseschau wartet schon, geschmückt mit einem Satz von Tom Tykwer, dem Regisseur von Babylon Berlin.
Wir wollten einen Film machen, der das Düstere und das Schattenhafte ernst nimmt, weil darin sich oft eben so mehrere Elemente spiegeln. Also erstens natürlich dieses Gefühl einer Welt, die sich auf einen Abgrund zubewegt, eine Vorahnung dessen. Es ist ja nicht so, dass die goldenen 20er tatsächlich so golden waren, sondern sie waren de facto eigentlich bis 26 war es immer noch ein Postkatastrophenland.
Und das nehmen die Zeitungsfeuilletonisten vor der Sky-Ausstrahlung des 3. Teils aufs Korn.
Dass man die Dinge unterschiedlich sehen kann, ist ein Wesensmerkmal des Feuilletons. Nehmen wir die neue Staffel der Serie Babylon Berlin. Die läuft just in dem Moment an, in dem die neuen 20er anbrechen. Und so wird sie in der Süddeutschen mit der Überschrift Zurück in die 20er angekündigt. Wobei Claudia Tischke meint, die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts mit den 20er Jahren der Gegenwart zu vergleichen, das ist im Moment schick, aber meistens auch ein bisschen blöd. Hans-Georg Rodeck von der Welt meint dagegen, Babylon Berlin behauptet zwar nicht, dass ein Porträt der letzten Jahre der Weimarer Republik 1:1 auf die Gegenwart der Bundesrepublik zu übertragen sei, aber es legt Muster gesellschaftlicher Abläufe frei, wie sie sich auch hier und heute beobachten lassen. Und am Ende, spoilert Rodeck, bricht die Katastrophe herein. Womit wir der Gegenwart näher wären, als uns lieb ist. Den Umgang mit apokalyptisch anmutenden Katastrophen lernen wir gerade. Stichwort Australien. Und jetzt Afrika, von wo Heiko Werning in der Taz berichtet. Auf Überschwemmungen folgte eine Heuschreckenplage, die zu Hungersnot führen wird. Wo ist das Insektensterben, wenn man's mal braucht, fragt Werning. Aber bevor uns Sohn Henrik M. Broder, Dieter Nuhr und Harald Martenstein erklären, dass das ja wohl der ultimative Beweis gegen eine Biodiversitätskrise sei, weil offenbar ja noch genug Tiere übrig sind, wollen wir kurz einen Blick auf die Zusammenhänge werfen, was Werning tut. Tatsächlich liegt der Plage in Afrika und den Bränden in Australien die gleiche Ursache zugrunde, die Wassertemperatur im Indischen Ozean. Und nun, schreibt Werning, droht als nächste Eskalationsstufe eine Hungersnot in Ostafrika. Dann ziehen nach den Heuschrecken womöglich bald die Menschen los. und dürfen sie schließlich von exakt den Leuten, die stets vor übertriebenem Alarmismus in der Klimafrage warnen, aus den Ländern, die das Desaster hauptverantwortlich verursacht haben, als Wirtschaftsflüchtlinge denunzieren lassen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung führt Christian Geier die Kategorie der gefühlten Realität ein, am Beispiel von wem auch sonst, Verkehrsminister Scheuer. Der will sich, so Christian Geier, in der gefühlten Realität die Amtsbezeichnung des Fahrradministers zulegen. Es geht um 7 von ihm geförderte Stiftungsprofessuren für Fahrradverkehr. Unter den möglichen Forschungssujets isoliert Christian Geier die Frage, wird man im Sattel zum Idioten oder wird man dort man selbst? Die Antwort, meint Geier, erwartet man von einer Fahrradprofessur, die einen anspruchsvollen Begriff von Mobilitätsforschung pflegt, der zugleich nüchtern genug ist, um Dirk Spaniel von der AfD die Luft aus dem Schlauch zu lassen. Spaniel hatte neulich im Bundestag das Fahrrad als Hauptunfallverursacher im Straßenverkehr herabgesetzt und hinzugefügt, nüchtern betrachtet sind Fahrräder in hohem Maße unpraktisch und gefährlich. Eigentlich, meint Christian Geier, lässt sich so ziemlich alles nüchtern betrachtet als unpraktisch und gefährlich bezeichnen, setzt man es nur zu den falschen Bezugsgrößen in Beziehung. Also in einer anderen, gefühlten Realität. Noch ein letztes Beispiel. Eines aus der Welt der titanischen Schlachten, in denen aus kleinen Jungs große Männer und aus großen Männern noch größere Rocklegenden und aus noch größeren Rocklegenden am Ende wieder kleine Jungs gemacht werden. Für uns aufgeschrieben von Gerhard Matzig in der Süddeutschen. Es geht um Joseph Michael Joey Kramer, 69, Drummer von Aerosmith. Seinen Geburtsort, die Bronx, hat er, so Matzig, überlebt, genau wie er die Drogenexzesse, die Sexexzesse überlebt hat. Aber jetzt gibt es Stress mit der Band, die unbedingt will, dass ihr rüstiger Trommler, wenn er schon sonst nichts verpassen will, auf jeden Fall die Grammy-Gala am Sonntag verpasst. Da treten Aerosmith auf, ohne Joey Kramer. Denn der sei der Band zufolge seit Monaten, Zitat, emotional und physisch nicht in der Lage, Schlagzeug zu spielen. Dagegen hat er geklagt, und zwar mit seiner Variante von gefühlter Realität, nämlich dem Argument, die Sache mit der Energie sei ein undefinierter Standard. Ach ja, und schließlich gibt es bei Meinungsunterschieden immer die abstrakte Umschreibung und den wahren Grund. Er, Joey Kramer, sei in Wahrheit topfit und der Ersatztrommler ein Würstchen. Die Klage blieb bislang erfolglos.
Hans von Trotters Kulturpresseschau. Viel auf Festivals unterwegs ist Emma Frank. Die Musik dieser Stunde aus ihrem Album Come Back. Ich wünsche eine gute Nacht.